Ich darf nun den ersten Vortrag unserer heutigen Konferenz ankündigen. Unser erster Referent hat eine bemerkenswerte Biografie vorzuweisen. Die Entwicklung von jemandem, der sich eher nach links, politisch nach links orientierte, zu einem selbstverantwortlichen Freidenker und Humanisten, wie er sich selbst bezeichnet, zu einem Menschen mit gesundem Menschenverstand. In seinem Buch »Die Heimat der Wölfe« hat Raimund Unger seine eigene Familiengeschichte und sein eigenes Trauma aufgearbeitet. Eine Familiengeschichte, die geprägt war, das darf ich vorwegnehmen, von der Flucht aus der Heimat und einer fundamentalen Religion. Dann, vor knapp einem Jahr, legte er sein Buch »Die Wiedergutmacher« vor, wo es so manchem Leser, die Situation vor allem in Deutschland betreffend, wie Schuppen von den Augen gefallen sein dürfte, welche Rolle heute noch die Schatten der Vergangenheit spielen, was für ein Päckchen eine ganze Generation zu tragen hat. Kurz, warum die Situation in Deutschland vielfach so ist, wie sie ist. Die Bewertungen von Raimund Ungers Buch auf Amazon sprechen für sich. Keine 3 Sterne, keine 2 Sterne und auch keine Bewertung mit 1 Stern gab es. Entweder gab es niemand, der anderer Meinung war, was zu bezweifeln ist, wenn man ins Land hinausschaut, oder aber seinen Opponenten fehlen die Argumente, weshalb sie lieber schweigen. Wir kennen diese Strategie ja. Wenn Argumente fehlen, dann werden Wahrheiten eben totgeschwiegen. Aber ich möchte Sie nicht länger auf die Folter spannen, meine Damen und Herren. Seien Sie gespannt auf den ersten Vortrag des heutigen Tages, Generation Babyboomer, warum das transgenerationale Kriegstrauma die deutsche Gesellschaft spaltet. Raimund Unger.
Ja, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite noch einmal herzlich willkommen in diesem wunderschönen Raum, der mich noch ganz gefangen nimmt. Ich habe schon an einigen Orten gesprochen, aber so schön war es noch nie und so feierlich auch noch nicht. Ich möchte mich bedanken beim Vorstand für diese Einladung, die auch durchaus ein bisschen mutig ist. Sozusagen hier von meiner Seite einen ganz anderen Blickwinkel reinzubringen. Ich denke aber, dass Sie am Ende des Vortrags verstehen werden, dass ich mich auf meine Weise schon recht lange mit dem Thema Freiheit beschäftige. Oder vielleicht könnte man auch sagen, mit den Mechanismen, die die freie Gesellschaft behindern oder erschweren. Ich komme eher aus dem Bereich Kunst, Kultur, Psychologie und wirklich politisiert habe ich mich im Jahr 2015 im Zusammenhang mit der sogenannten Flüchtlingswelle. Und da gab es in den Kulturbetrieben in Berlin eigentlich nur noch eine richtige Meinung. Und diese richtige, einzige Meinung, die zog sich durch ganz viele andere Bereiche dann fort. Das fing mit der Flüchtlingskrise an, geht heute mit dem Klima weiter, geht Thema Bankenrettung, Nullzinspolitik. Es gibt immer nur eine richtige Meinung und dann bräuchte man, wenn das so wäre, bräuchte man ja eigentlich auch keine Demokratie mehr. Und das hat doch irgendwie meinen Widerspruch erregt und darum habe ich auch die Wiedergutmacher geschrieben. Die Wiedergutmacher behandeln das Thema der transgenerationalen Weitergabe des Kriegstraumas. Transgenerational, es wird also etwas über die Generationen hinweg vererbt. Und diese Vererbung oder dieser Übertrag, das Wissen um diesen Übertrag ist eigentlich uralt, darüber hat schon Freud geschrieben, der nannte das damals Gefühlserbschaft und heute ist das alles wesentlich besser erforscht. Es gibt mehrere Faktoren, wie ein Trauma einer Generation auf die nächste übertragen werden kann. Es gibt sehr wissenschaftliche Arbeiten, die sprechen dann von Epigenetik. Das heißt also, dass auf dem Genom bestimmte Stressmarker angeschaltet werden, die dann von der Folgegeneration gelesen werden können, um die Folgegeneration auch sozusagen, es machte Sinn in der Evolution, die Folgegeneration vor bestimmten Gefahren zu warnen. All das behandle ich in meinem Buch nicht, könnte ich auch nicht. Was ich behandle, sind die psychologischen Mechanismen, also wie, auf welchem Wege psychologisch dieses Trauma weitergegeben wird. Ich habe mich deshalb so seit 10 Jahren mit dieser Materie beschäftigt. Ich habe an Dokumentarfilmen im NDR mitgewirkt, weil meine eigene Familie davon sehr betroffen ist. Meine Mutter ist ein Flüchtlingskind aus dem Osten, ist sogar 2-mal geflohen. Meine Mutter ist geboren in Bessarabien, das wird Ihnen nicht sagen, nennt man heute Moldawien, da lebt eine deutsche Minderheit, die sogenannten Bessarabiendeutschen. Die wurden umgesiedelt nach Polen und von Polen aus ist meine Mutter natürlich erneut geflohen, dann vor der Roten Armee im Januar 1945. Mein Vater ist ein Hamburger Junge gewesen, hat die Bombardierung Hamburgs mitgemacht. Dort die Operation Gomorra, das sagt Ihnen sicher was, es ist der erste Einsatz gewesen, in dem 3 speziell aufeinander abgestimmte Bombentypen dazu in der Lage waren, ganze Straßenzüge in Brand zu setzen mit ungeheuren thermischen Effekten. Das wurde später in Dresden wiederholt und in Tokio auch, also mit sehr verheerenden Schäden. Es ist nicht schwer zu verstehen, dass Eltern, die Flucht, Vertreibung, Schrecken, Bombenkrieg erlebt haben, eine traumatisierte Kindheit hatten. Wenn man sich nun die westlichen Gesellschaften anguckt, rein wie viel numerisch strukturelle Schäden entstanden sind, und ich rede jetzt wirklich nur von der westlichen Gesellschaft und Europa und natürlich Amerika, Australien, Kanada hat natürlich auch am Krieg teilgenommen, aber wenn Sie sich die strukturellen Schäden, die Todeszahlen angucken, dann ist es doch so, dass Deutschland ganz exorbitant herausstößt. Und ich will in meinem Buch und weder hier noch in meinem Buch die Debatte von Schuld führen, sondern rein numerisch aufzeigen, was die Psychologen irgendwann auch festgestellt haben, dass die strukturellen Schäden in Deutschland ungleich höher sind. Sie haben in Deutschland fast in jeder zweiten Familie mindestens eine Tante oder einen Onkel oder einen verstümmelten einen Todesfall oder eine Vergewaltigung. Das ist fast in jeder Familie so gewesen. Und nun kommt es auf die Resilienz der Nachfolgegeneration an, der Babyboomer. Ich bin ein klassischer Babyboomer. Inwieweit diese Traumata aufgefangen werden konnten oder nicht. Und viele Babyboomer haben das nicht so recht auffangen können. In meinem Buch beschreibe ich 3 Mechanismen, die kann ich Ihnen heute im Einzelnen nicht vorstellen, aber ich möchte Ihnen wenigstens einen Aspekt vorstellen, der sehr eindrücklich ist und den man sehr leicht nachvollziehen kann. Wenn man als Kind traumatisiert wird und etwas Schreckliches erlebt hat, Sie kennen alle den Prozess der Verdrängung, dann möchte man an dieses Erleben nicht mehr erinnert werden. Das funktioniert auch recht gut. Man baut um diesen Erinnerungskomplex einen Schutz und man vergisst das auch. Jedenfalls das tagbewusste Ich vergisst das. Und man kommt ganz effizient durchs Leben. Das ist auch keine Pathologisierung in dem Sinne. Es ist einfach eine Traumatisierung, die man beiseite geschoben hat. Die Nachkriegsgeneration war ja sehr effizient, hat auch sehr effizient funktioniert, damals noch in einem etwas freieren Wirtschaftssystem als heute. Und ist dann klassischerweise, wenn die Babyboomer sind im Schnitt 20 Jahre nach dem Krieg geboren, also wenn die normal alte Eltern hatten, so wie ich, waren die Eltern Kinder im Krieg. Und die Babyboomer sind nun die erste Generation, die danach geboren wurde. Und die Eltern der Babyboomer merken bei ihrer eigenen Kindererziehung plötzlich, dass sie, das kennen sie, wenn sie Kinder haben, wenn sie sich liebevoll Kindern zuwenden und wenn sie Gefühle von Kindern spiegeln, und Kinder sind ja auch oft wütend oder oft verzweifelt, dann erleben sie eine gewisse innere Anrührung. Und diese innere Anrührung ist nichts anderes als die Rückerinnerung an ihre eigene Kindheit. Wenn ihre eigene Kindheit aber traumatisiert war, können sie sich diese Emotionalisierung schlecht erlauben. Das führte bei vielen Eltern der Babyboomer-Generation zu einer sehr versachlichten Beziehung. Das heißt, die Kinder wurden optimal versorgt, so war es bei mir auch. Ich bin im Westen aufgewachsen, ich hatte alles, was man sich da wünschen konnte. Ich hatte ein Catcar und eine Carrera-Bahn und ein Walkie-Talkie und später ein Moped. Aber die Zuwendung auf der emotionalen Ebene war sehr karg und sehr nüchtern. Kinder, die so erzogen werden, und das ist dann der eigentliche Dreh der Sache, beziehen diese Distanz, die ihre Eltern ihnen entgegenbringen, ausschließlich auf sich. Kinder sind komplett egozentrisch, können nicht ihre Eltern in der Verantwortung mitdenken, spüren aber innerpsychisch, dass etwas nicht richtig ist. Und dieses Nicht-Richtig-Sein beziehen Kinder immer auf sich. Kinder haben den Eindruck, mit ihnen selbst stimmt irgendwas nicht. Und da kommt es dann natürlich darauf an, wie sensibel man ist, wie man damit umgeht. Aber viele behalten ein inneres Grundgefühl übrig, ich bin nicht richtig oder ich bin nicht legitim. Es gibt einen zeitgenössischen Analytiker aus den USA, der ist sehr berühmt, John Bradshaw heißt er, gilt sozusagen ein bisschen so als Papst für Infantilisierungsprozesse. Der hat ein Buch geschrieben, Das innere Kind. Das hebt darauf ab, dass dieser kindliche Anteil, der nicht abgeholt wurde in der Jugend, auch als Erwachsene erhalten bleibt und man zu infantilen Konzepten neigt. John Bradshaw bezeichnet diesen Vorgang, den ich eben ganz kurz skizziert habe, als Verlassenwerden. Verlassenwerden, natürlich nicht buchstäblich, sondern Verlassenwerden im übertragenen Sinne. Die Eltern verlassen die Kinder, um sich vor ihrer eigenen Emotionalisierung zu schützen. Ich lese Ihnen mal einen ganz kleinen Abschnitt vor, was dann mit Kindern passiert. Kinder können nicht wissen, wer sie sind, wenn sie kein Feedback bekommen. Dieses Feedback kommt von den Bezugspersonen und ist in den ersten 5 Lebensjahren von entscheidender Bedeutung. Verlassen werden bedeutet gleichzeitig den Verlust dieses Feedbacks. Eltern, die sich seelisch abkapseln, und das tun alle schamgeprägten bzw. traumatisierten Eltern, können ihren Kindern weder Feedback geben noch deren Gefühle bestätigen. Da wir uns in der frühen Kindheit im präverbalen Bereich bewegt haben, der unsere Gefühle widerspiegelte, konnten wir nicht wissen, ohne jemanden zu haben, der unsere Gefühle widerspiegelte, konnten wir nicht wissen, wer wir waren. Durch Scham gebunden zu sein bedeutet, dass man sich schämt, sobald man ein Gefühl, ein Bedürfnis oder ein Trieb empfindet. Die Dynamik des menschlichen Lebens, auch des handelnden Menschen nach Ludwig von Mises, setzt sich aus unseren Gefühlen, Bedürfnissen und Trieben zusammen. Wenn diese Komponenten durch Scham gebunden sind, empfindet man Scham bis ins tiefste Innerste. Das heißt, die Selbstverständlichkeit, mit der man normalerweise ins Leben greift, ist hier schon grundsätzlich gestört und man stellt sich in Frage. Man stellt sich so sehr in Frage, dass später sogar solche Sachen nach der Legitimität der menschlichen Existenz generell gestellt werden, so wie jetzt beispielsweise in der Klimadebatte. Wichtig zu verstehen ist nochmal der Unterschied zwischen Schuldgefühlen und Schamgefühlen. Das, was Bradshaw beschreibt, nennt er toxische Scham. Toxische Scham ist auf einer viel höheren Ebene verankert, der Psyche, als beispielsweise Schuldgefühle. Wenn Sie Schuldgefühle haben, beziehen sich Schuldgefühle auf eine Handlung, die Sie in der Vergangenheit begangen haben, im nachträglichen Abgleich mit ihrem inneren Wertesystem oder ihrer Moral. Sie haben irgendwas gemacht und denken hinterher, das war jetzt nicht so gut, das fühlen Sie, dann entsteht Reue. Und aus Reue kann man prinzipiell auch schuldhaftes Verhalten wieder gut machen. Man kann sich entschuldigen, man kann irgendwas unternehmen, das heißt, Sie haben eine Handlungsoption. Reue ist insofern ein gesundes Gefühl. Internalisierte Scham, die auf der höchsten psychischen Ebene verankert ist, ist im Gegensatz zum Schuldgefühl ganz anders gelagert. Sie haben nichts Falsches getan, sie sind falsch, sie fühlen sich falsch. Sie haben prinzipiell auf der Handlungsebene keine Möglichkeit mehr, irgendwas wieder gut zu machen. Daraus ergibt sich, eigentlich ist es ein innerpsychischer Zustand oder eine innerpsychische Schieflage, die lebenslang kompensiert werden muss. Und dieses Kompensieren, darum dreht sich im Grunde genommen diese gesamte Psychologie, Am Ende kommt eine narzisstische Persönlichkeit dabei raus, die ständig was braucht, weil sie denkt, sie ist nicht richtig. Und gleichzeitig müssen sie die inneren Affekte und Schieflagen, die sie haben, ständig ableiten durch Projektionen. Sie müssen eigentlich ständig andere beschuldigen und sie müssen ständig andere beschämen. Denn in Wahrheit kann man Scham ableiten und ganz gut loswerden, wenn man als Erster anfängt, andere ins Minus zu setzen. Das ist im Grunde genommen der Mechanismus. Und in die Wiedergutmacher schreibe ich quasi, wie dieses Ableiten sich in den verschiedenen politischen Systemen gestaltet. Also politische Korrektheit, Gesinnungsethik etc. Ich möchte aber noch einen Aspekt andeuten, den ich im Buch misslungene Triangulierung nenne. Das ist auch ein Fachbegriff. Im Grunde genommen kann man sagen, dieser Begriff bezieht sich auf die These. Ich weiß, alles, was ich Ihnen jetzt sage, ist nach heutiger politisch korrekter Meinung und nach heutigem Gender-Study-Wissen Schnee von gestern. Das darf man alles nicht mehr laut aussprechen. Ich tue es jetzt hiermit trotzdem. Ich will mal so tun, als wenn die alten Analytiker seit 100 Jahren doch recht hatten in der Annahme, dass die Institution Familie mit einer Mutter und mit einem Vater ideal ist für die Kindererziehung. Das wird heute natürlich bestritten. Und dass man sich in der Spiegelung von femininen Narrativen und männlichen Narrativen, dass man die gleichermaßen braucht. Und Sie werden wissen und längst festgestellt haben, dass die femininen Narrative, die die Gesellschaft heute bestimmen, sozusagen absolut dominieren. Also wir haben komplett feminine Narrative. Ein Aspekt dabei ist diese mangelnde Triangulierung, das heißt, dass die Psychologen nennen das der abwesende Vater, das heißt, dass diese Abwesenheit, dieses Verlassenwerden, was ich eben beschrieben habe, wenn das von väterlicher Seite kommt, nochmal speziell etwas mit Jungen macht. Jungen bleiben dann sehr auf ihre Mutter gespiegelt und entwickeln in dem Moment, wo sie keinen starken Vater haben, der sie spiegeln kann und der sie in dieser gelungenen Triangulierung abholt und mit männlichen Narrativen versorgt, eine weibliche Sicht auf die Dinge. Und wenn Sie sich jetzt mal das Kabinett Merkel vorstellen, haben Sie da eigentlich relativ wenig toxische Männlichkeit, kann man sagen. Und Sie wissen ja, dass das Kabinett Merkel nur, ich glaube, das Durchschnittsalter ist 50 Jahre, also es besteht klassisch aus Babyboomern. Gabriele Baring, die Frau von Arnulf Baring, dem großen Historiker, der gerade verstorben ist, mit der ich befreundet bin, hat mal im Cicero geschrieben, die Minister von Angela Merkel würden sie erinnern an, wie hat sie das ausgedrückt, Kindergesichter auf gewaltigen Körpern, die zur Welt einen gewissen Abstand brauchen. Das fand ich nicht so schlecht, das fand ich eigentlich ganz gut ausgedrückt. Ich lese Ihnen einen kurzen Abschnitt vor über die Dekonstruktion des Männlichen von einem weiteren Star-Autor, Robert Bly. Robert Bly ist ein amerikanischer Psychologe, der viel über Männlichkeit geschrieben hat und der hat einen Bestseller geschrieben, das Buch heißt Eisenhans. Und dort lese ich Ihnen mal einen ganz kleinen Abschnitt vor. Sie werden verstehen, dass das jetzt hier passt. Heute weiß der Vater in der Fernsehwerbung nie, welche Medizin man gegen Erkältung nehmen muss. Und in heiteren Fernsehserien sind Männer meistens unaufrichtig oder trottelig oder leicht hinters Licht zu führen. Es sind die Frauen, die sie überlisten und die ihnen eine Lehre erteilen oder die, völlig auf sich allein gestellt, alle Schwierigkeiten meistern. Viele junge Drehbuchautoren rächen sich an dem abwesenden Vater, indem sie alle erwachsenen Männer wie Tölpel aussehen lassen. C.G. Jung hat etwas Beunruhigendes über diese Form der Verwicklung geäußert. Wenn der Sohn seine eigenen Gefühle primär über die Mutter erfährt, Dann, so meint Jung, wird er eine weibliche Haltung zur Männlichkeit einnehmen und eine weibliche Sicht seines Vaters und seiner eigenen Männlichkeit entwickeln. Er wird seinen Vater mit den Augen der Mutter sehen. Manche Mütter vermitteln den Eindruck, dass Zivilisation und Kultur, Emotionalität und Liebe Bereiche darstellen, die Mutter und Tochter oder Mutter und sensibler Sohn miteinander teilen, während der Vater alles verkörpert, was hart, möglicherweise brutal, was gefühllos, obsessiv, rationalistisch ist, geldgierig und mitleidlos. Ja, die typische toxische Männlichkeit eben. Ich muss gestehen, dass ich mich wirklich erst seit ein, zwei Jahren einlese in die Gedankenwelt von Ludwig von Mises. Für mich ist das neu, für mich erschließen sich wirklich da gerade Universen. Wie gesagt, ich komme eher aus dem Bereich Kunst und Psychologie. Aber eins habe ich verstanden, also die Grundannahme von Ludwig von Mises ist, oder man kann sagen, ist zweierlei. Es ist ein erwachsenes Narrativ und es ist ein männliches Narrativ. Überhaupt die Grundannahme, Wettbewerb zuzulassen, stimmt der Ton nicht? Okay. Die Grundannahme, Wettbewerb zuzulassen und die Verantwortung für Wettbewerb zu übernehmen, aber auch ein Grundvertrauen in sich selbst regulierende Prozesse, die sozusagen sich auch auf eine gute Art und Weise auspendeln, sind nicht unbedingt feminine Narrative. Also feminine Narrative wären jetzt beispielsweise Versorgung, Betreuung, Ausgleich, Kontrolle. Männliche Narrative sind Wettbewerb, Verantwortung, Selbstbehauptung und Akzeptanz. Natürlich ist Interventionismus und Kontrolle nach dem Motto, jeder muss immer gleich viele Bonbons haben, ein weibliches Narrativ und feminines Narrativ. Und eben heutzutage komplett dekonstruiert. Also es gilt eben als toxisch. Im Grunde kann man sagen, dass die Tugenden und die Grundannahmen, die Ludwig von Mises entwickelt hat, aus der Genderperspektive unter toxischer Männlichkeit rangieren würden. Und so wird damit ja auch umgegangen. Ich möchte Ihnen eine ganz kurze Leseprobe vorlesen aus Die Wiedergutmacher, meinem letzten Buch, weil das eine Passage ist, die das Gesagte noch einmal verdichtet und ganz kurz zusammenfasst. Internalisierte, nicht bearbeitete Schuld- und Schamkomplexe führen in der Übertragung auf die Gesellschaft zu typischen Wiedergutmachungs- und Ausgleichshandlungen. Ich-schwache Persönlichkeiten sind außerdem einem erhöhten Konformitätsdruck ausgesetzt, denn zur innerpsychischen Selbstinfragestellung kann eine zusätzliche äußere Infragestellung nicht auch noch kompensiert werden. Mitmachen und nicht gegen kollektive Meme verstoßen, wird für ich-schwache Menschen zur Notwendigkeit. Die persönliche Selbstablehnung wird im politischen Handeln kollektiviert. Die bereitwillige Selbstbezichtigung der Westen trage allein die Schuld am Elend der Welt, aber auch die Prinzipien im übertriebenen Kampf gegen Rechts sind nur einige der Folgen unbewusster Schuldgefühle. Im späteren Kapitel Sublimierung und Abwehr beschreibe ich die Auswirkungen und Verhaltensweisen genauer. Dazu gehören politische Korrektheit, dichotomes Denken, Populismus, Gesinnungsethik, Kulturrelativismus und letztlich in ein neues Leitmotiv der Gesellschaft münden, die Hypermoral. Doch der vielleicht brisanteste Aspekt im Hinblick auf die Flüchtlingskrise ist, mein Buch hat damals sich noch sehr mit der Flüchtlingskrise beschäftigt, ausgerechnet die Fähigkeiten, von denen Therapeuten glauben, sie seien bei Kriegsenkeln unterentwickelt, wären für einen erwachsenen Umgang mit der Flüchtlingskrise erforderlich. Viele Kriegsenkel sind in der Regel ziemlich ratlos, wenn sie sich mit Fragen wie diesen auseinandersetzen sollen. Was bedeutet Heimat? Was bedeutet Identität? Wie behaupte ich mich selbst? Wie gehe ich mit meinen Schuldgefühlen um? Zwei der vielleicht typischsten Therapeutenfragen betreffen sowohl den innerpsychischen als auch den politischen Kern des Problems. Sie lauten: Wie grenze ich mich erfolgreich ab? Oder wie gelingt es mir, Grenzen zu setzen? Kriegsenkel haben keine Grenzen. In der Psychopathologie stellen viele von ihnen die Gruppe der sogenannten Co-Abhängigen. Oder sie leiden unter dem Helfersyndrom. Keine Grenzen zu haben, lässt sich buchstäblich und damit auch geografisch verstehen. Man kann darauf wetten, es sind fast immer Kriegsenkelpolitiker, die sich schlichtweg gar nicht vorstellen können, dass es eine Notwendigkeit und ein Recht darauf gibt, das eigene Territorium zu schützen. Vielmehr löst es einen Sturm der moralischen Entrüstung aus, wenn jene, die gelernt haben, persönliche Grenzen zu ziehen, dasselbe auch im großen Maßstab fordern. Ja, soweit die kurze Leseprobe. Was übrig bleibt an Persönlichkeitsstruktur, hatte ich vorhin kurz gesagt, das ist die bedürftige, narzisstische Persönlichkeit, die sich mit Hilfe von Hypermoral und politischer Korrektheit selbst stabilisiert. Der eben schon zitierte John Bradshaw hat diese Persönlichkeit noch einmal skizziert. Und ich lese Ihnen diese kurze Skizze mal vor. Und vielleicht werden Sie schon erkennen, was er damit eigentlich schon beschrieben hat. Zu den Techniken der Narzissten zählen Perfektionismus, Streben nach Macht und Kontrolle, Wut, Arroganz, Kritik und Tadel, Verurteilung anderer, Moralisieren, Verachtung, gönnerhaftes Verhalten, sich kümmern, helfen, Neid, Nettigkeit und Gefälligkeit. Alle diese Verhaltensweisen sind auf andere Menschen konzentriert und lenken von der eigenen Person ab. Ja, diese Aufzählung, dieses Psychogramm der narzisstisch gestörten Persönlichkeit ist eigentlich die Bauanleitung für politische Korrektheit. Also all das, all diese Mechanismen finden Sie in der politischen Korrektheit. Und Sie haben im Grunde mit der politischen Korrektheit ein Universalwerkzeugkasten, um die vorhin beschriebene internalisierte Scham effektiv abzuleiten. Sie können, also politische Korrektheit ist wirklich ein Machtinstrument, das ist eine Sprache, die muss man lernen, man muss die Techniken beherrschen. Und dann hat man ein Machtinstrument in der Hand, mit dem man sich ideal einen Vorteil verschafft. In meinem Buch habe ich geschrieben, man kann die eigene Meinung so effektiv an Moral koppeln, dass die eigene Meinung unangreifbar wird. Nach Norbert Bolz, den ich sehr schätze, teilt politische Korrektheit in drei Bereiche ein. Einmal in Sprachcodes, die Sie lernen müssen. Sie müssen da auch am Ball bleiben. Gewisse Begriffe unterliegen immer einem gewissen Verfall. Da müssen Sie also gucken, dass Sie den aktuell neuen Begriff auch wirklich beherrschen. Aber das sind Fingerübungen, das kann man natürlich machen. Die zweite Stufe, die er beschreibt, nennt er Sozialkitsch. Mit Sozialkitsch meint er die Präsentation des besonders dramatischen Einzelfalls, der emotional alles überschreibt. Das sieht man eigentlich in Talkshows. Wenn Sie eine Debatte zu Ende denken wollen, verantwortungsethisch, beispielsweise in Bezug auf die Zuwanderung, dann werden Bilder eingeblendet von einem Einzelfall, idealerweise ein leidendes Kind. Und ab da haben Sie Sendepause. Ab da können Sie diesen Gedanken nicht mehr zu Ende führen, es sei denn, Sie stellen sich selbst als Unmensch dar. Mit dieser Methode kann man eigentlich jede Debatte erfolgreich im Keim ersticken. Und das Dritte ist natürlich politischer Moralismus. Das ist eigentlich derselbe Vorgang. Sie können eigentlich politische Entscheidungen so moralisch aufladen und immer auf die Moral abprüfen, dass Sie nur noch gesinnungsethische Entscheidungen treffen können, nur noch aus dem Moment heraus. Sie greifen die Emotionen im Volk ab, setzen die um, egal wie es morgen aussieht, und Sie müssen sich nach hinten raus nicht darum kümmern, wie die Sache am Ende ausgehen soll. Mit diesen drei Techniken haben Sie, können Sie sich ungeheure Machtspielräume erarbeiten, und das passiert ja auch. Die entscheidende Frage ist natürlich, nach dem Quotient der Betroffenheit in der Gesellschaft, wie viel Prozent sind so? Also wie viel Prozent sind so narzisstisch, sind so konformistisch und müssen sozusagen, sich, um sich selbst gerade zu ziehen, immer die Erste sein, der die Mehrheitsmeinung vertritt? Das kann man natürlich nicht sagen, das kann man nur schätzen. Man kann auch sagen, in gewissen Bereichen, Medien, Politik, scheint der Quotient recht hoch zu sein. Der hallische Analytiker Hans-Joachim Marz schätzt diesen Anteil sehr hoch ein. Er hat ein Buch geschrieben, und er nennt das in dem Buch Normopathie. Also der Grad der Betroffenheit dieser narzisstisch Gestörten so groß ist, dass das eben eine gewisse Norm ausmacht, und dass Freidenker, die dieses Spiel nicht mitmachen, sozusagen aus dieser Norm rausfallen und auf einmal gebrandmarkt werden. Also wo sich wirklich das ganze Prinzip umdreht. Ich würde Hans-Joachim Marz da recht geben, also dass diese Normopathie ist meiner Meinung nach auch tatsächlich gegeben. Ja, ich möchte einfach noch zwei Sachen zusammenführen, dann möchte ich es mit dem psychologischen Teil auch belassen. Aber das scheint mir nochmal wichtig. Im Grunde sind zwei Sachen gesagt worden. Es gibt internalisierte Scham- und Schuldgefühle, und es gibt ein unendlich bedürftiges Ego. Wenn Sie diese beiden Sachen zusammennehmen, also man fühlt sich schuldig und man möchte aber auch auf irgendetwas stolz sein. Wenn Sie eins A und B zusammenzählen, Schuld und Stolz zusammenzählen, dann bekommen Sie Schuldstolz. Schuldstolz ist eine ungeheuer kreative Leistung der Psyche, aus dem eigenen Defizit Honig zu saugen. So kreativ ist die Psyche nämlich. Ich lese Ihnen jetzt mal eine Definition von Schuldstolz vor, die ich sehr gelungen finde. Schuldstolz ist der moralische Stolz darauf, die Kraft zu haben, die größtmögliche Schuld zu verinnerlichen und sich mit der Verantwortung dafür zu identifizieren. Paradoxerweise gelingt Identitätsbildung im Falle Deutschlands nicht durch die Produktion von Stolz auf Errungenschaften, sondern durch die Akzeptanz eigentlich unakzeptierbarer Schande und das Eingeständnis eigentlich uneingestehbarer Schuld. So wird auf nahezu geniale Weise Schande zu Ruhm rezykliert. Mit postheroischer Grandeur wird Schuld in Schuldstolz verwandelt. Schreibt Professor Hans-Georg Möller, Professor für Philosophie und Religionswissenschaft in NZZ. Sein Artikel heißt Der Nationalismus des verweigerten Nationalismus. Also das einzig erlaubte Narrativ in der Identitätsbildung, auf das man stolz sein kann, ist, dass man die unendliche Schuld facen kann, dass man sagen kann, ja, ich bin in der Lage, diese Schuld mir anzusehen. Das größte Schuldnarrativ ist klar, das kennen Sie, das ist die NS-Vergangenheit, aber inzwischen haben sich unheimlich viele andere Schuldnarrative darum herum gebaut. Alexander Grau hat in seinem Buch irgendwo geschrieben, dass ihm käme es vor wie Schwimmbecken, in denen die moralische Seele munter planscht, also quasi ein Wellnessbereich, in dem die moralische Seele sich in die verschiedenen Schuldbecken hineinsteigen kann und dort baden kann. Seit 2 Jahren ist noch ein ganz neues, riesiges Schwimmbecken dazugekommen. Wir sind schuld am Weltuntergang, die Klimakrise. Aber es gibt natürlich ganz viele Pools. Es ist schon ein Wellnessbereich, in den man steigen kann. Ja, und Sie kennen das, auch das Eingeständnis bei Schuld von, bei Kindern. Es ist so, wenn Kinder, wir reden ja von infantilen Narrativen, wenn Kinder Schuld eingestehen, dann gestehen sie es ein, aber auf der anderen Seite leiten sie auch gleich wieder ab. Also dann heißt es, ja, aber der Peter, der hat mich verführt und der war eigentlich noch viel schlimmer schuld und so. Und das haben Sie hier auch. Es gibt auch hier eine Ableitung der Schuld. Denn wenn man es genau nimmt, ist Deutschland gar nicht so übel. Das ist nur die Hälfte der Deutschen ist schuld. Die andere Hälfte nicht, nämlich die Männer. Also eigentlich sind nur die Männer schuld. Also der alte weiße Mann hat ja im Grunde all das verzapft. Und wenn wir wenn die Gender Study Professoren recht haben, hätten wir ganz viele Probleme nicht, wenn wir in einer durch und durch femininen Gesellschaft leben würden. Also insofern ist nur die Hälfte schuld. Ja, ich wollte Ihnen eigentlich heute die drei großen Felder noch kurz ansprechen. Der psychologische Teil, den möchte ich damit beenden. Ich wollte Ihnen die drei großen Felder noch ansprechen, die mich unheimlich beschäftigen, auch für mein viertes Buch, an dem ich gerade arbeite. Das ist natürlich Gender Studies, die anthropogene Klimakrise und die Multikultur, multikulturelle Gesellschaft. Ich halte Multikultur für einen Euphemismus. Es geht nicht wirklich um Multikultur, aber das wissen Sie sicherlich wahrscheinlich schon. Das werde ich heute nicht schaffen. Ich habe das mal im kalten Durchlauf probiert. Das würde den Rahmen sprengen, aber ich würde gerne noch ein bisschen was zum Klima sagen, weil einfach die Klimageschichte ein unfasslich gelungenes Empörungsmanagement ist, das in den letzten 2 Jahren gestartet wurde. Wenn Sie sich zurückerinnern, was vor 2 Jahren Thema war und welche großen Probleme Deutschland hatte vor 2 Jahren, nämlich natürlich mit der Zuwanderung, mit der Einwanderung in die Sozialsysteme, mit zunehmender Kriminalität, mit der sogenannten Euro- und Bankenrettung, viele, viele, viele super ernste Probleme, die sind alle aus den Medien verschwunden, die sind alle überschrieben. Es geht jetzt hier nur noch um ganz große Sachen, es geht wirklich nur noch um den Weltuntergang. Und da muss man zusammenstehen und man hat den Menschen solche Angst gemacht und diese Angst ist so effektiv gemacht worden, dass die Menschen selbst schreien nach Steuererhöhung und nach Einschränkung, ihrer Freiheit. Und besser geht es natürlich nicht. Also man braucht das jetzt wirklich nur noch einsammeln nach diesem Empörungsmanagement, da kann man jetzt wirklich den Rahmen abschöpfen. Und mir macht das wirklich Angst, weil der Weg in eine Politik, die wirklich immer totalitäre Züge bekommt, der ist vorgezeichnet. Und ich habe nie gedacht, dass über diesen Hebel doch nochmal neomarxistische Top-Down-Politik eine Chance haben könnte. Aber sie hat eine Chance, sie hat tatsächlich eine Chance. Und das ist natürlich wirklich schlimm. Man hat das Denken im Grunde abgeschaltet mit einem medialen Meme. Ein einziges hat gereicht, nämlich mit der Behauptung, und die ist definitiv nicht richtig, wenn man aus dieser Denkblase aussteigt. Ich bin auch kein Klimawissenschaftler, ich bin auch kein Geologe, aber eins weiß ich, die Debatte um den anthropogenen Klimawandel, die ist auf der wissenschaftlichen Seite in Wahrheit offen. Darüber wird gestritten, und zwar sehr intensiv. Aber man hat. Man hat die Debatte aber beendet, indem man ein Meme gesetzt hat, dieses berühmte 97% sind sich einig Meme. 97% aller Wissenschaftler weltweit sind sich einig. Die größten Klimacomputer der Welt haben das belegt. Und ab da kann man das Denken abschalten, denn wer ist man, dass man 97% der Wissenschaftler anzweifelt? Natürlich sind sich 97% der Alarmisten im IPCC einig, das was nicht verwunderlich ist, weil ihre Gehälter davon bezahlt werden. Aber die eigentliche Wissenschaftsdebatte ist absolut offen und wird geführt. Und nur, dass Sie sehen, wie offen im Grunde die Debatte noch ist, Noch 2015 hat immerhin die Deutsche Meteorologische Gesellschaft zum Treibhauseffekt Folgendes erklärt. Gezeichnet von 5 Professoren, könnte ich Ihnen jetzt alle vorlesen, darauf verzichte ich. Die hat ihr Papier zum Treibhauseffekt mit folgendem Statement begonnen. Es ist unstrittig, dass der anthropogene Treibhauseffekt noch nicht unzweifelhaft nachgewiesen werden konnte. Im IPCC-Klimabericht selbst, in älteren Berichten, heute würden Sie es nicht mehr reinschreiben, steht selbst, Klimamodelle arbeiten mit gekoppelten, nichtlinearen, chaotischen Systemen. Dadurch ist eine langfristige Voraussage des Klimasystems nicht möglich. Ungeachtet der in Wahrheit komplett offenen Debatte, ich habe mich da jetzt für mein 4. Buch ein bisschen eingelesen, es ist ohnehin, die meisten Menschen wissen noch nicht mal, dass CO2 ein Spurengas ist, die meisten wissen auch nichts von Absorptionsbanden, also wie wenig CO2 sozusagen überhaupt die thermische Rückstrahlung rückspiegeln kann und so, das ist alles höchst umstritten. Die Menschen wissen nur, 97% sind sich einig und fertig. Und es ist ja auch irgendwie logisch, also seit 150 Jahren gibt es Industrialisierung, seit 150 Jahren steigt das CO2 an und seit 150 Jahren angeblich steigen die Temperaturen an. Wenn man die drei Sachen zusammennimmt, wird das als Kausa behandelt. Dass das auch eine Korrelation sein könnte, auf die Idee kommt keiner. Es wird einfach als Kausa benutzt und dann wird nicht mehr weiter nachgedacht. Ich möchte Ihnen noch kurz zur Ausgrenzung von Freidenkern etwas sagen, in Bezug gerade hier in der Klimadebatte. Lässt man wirklich nichts mehr anbrennen? Also wer da als Freidenker noch den Finger hebt und irgendwie Widerspruch hat, der kann mit Schlimmstem rechnen. Ich habe vorhin schon angedeutet, es gibt eine bestimmte Evolution mit Begrifflichkeiten in der politisch korrekten Sprache, so ist es hier auch. Die Dämonisierung der Klimaskeptiker fing an mit dem Begriff Klimaskeptiker. Aber es blieb nicht lange bei Klimaskeptiker. Nach dem Begriff Klimaskeptiker kam relativ schnell der Begriff Klimaleugner. Und Sie wissen alle, die semantische Nähe zum Holocaustleugner ist nicht zufällig. Holocaustleugner ist ein Straftatbestand und es könnte noch so kommen, dass auch das sogenannte Klimaleugnen irgendwann ein Straftatbestand wird, weil es ja alle so wahnsinnig gefährdet. Ich dachte tatsächlich, man könnte den Begriff Klimaleugner nicht mehr toppen, weil ich finde, das ist ein ungeheures Geschütz. Aber da habe ich mich getäuscht. Seit einigen Wochen gibt es nämlich noch ein Dreh. Der neueste Begriff heißt Klimaschädling. Und was man mit dem Schädling machen muss, ist auch klar. Ne? Also ein Schädling muss man wegmachen, ne? Mindestens in Gulag stecken oder so. Ja, wenn Sie sich mal einen netten Nachmittag machen wollen, geben Sie mal Klimaleugner bei Wikipedia ein. Da kriegen Sie einen endlosen Artikel, in dem verhandelt wird, wie krank das ist, dass man die anthropogene Klimakrise leugnet. Und es wird in eine Reihe gestellt mit dem Bestreiten der Evolutionstheorie. Es sind dieselben Typen, die das Klima leugnen. Die bestreiten auch die Evolutionstheorie. Die bestreiten die gesundheitsschädlichen Auswirkungen des Rauchens. Und die glauben sowieso alle an Verschwörungstheorien. Und dann gibt es eine Unterrubrik in dem Artikel, Deutschland, Situation in Deutschland. Und die Situation in Deutschland, da weiß man dann auch, wo die Schlimmsten sitzen. Ich zitiere, überrepräsentiert sind Klimaleugner unter Männern sowie unter Menschen aus Ostdeutschland. Also im Osten, ganz schlimm. Aber das wissen wir ja auch in anderen Zusammenhängen. Im Osten gibt es die Schlimmsten. In der Zeitschrift Psychotherapeutenjournal, eine wichtige Zeitung mit unheimlicher Resonanz, schreibt der Diplompsychologe Fabian Schmilewski über seine Idee, Klimaleugner zwangszutherapieren. Ernsthaft. Und er schreibt einen Appell an die Ärzteschaft und die Psychologen, dass bei dieser Fremd- und Eigengefährdung Also Leute, die im Garten grillen und SUVs fahren und mit dem Flugzeug verreisen. Das ist eine derartige Fremd- und Eigengefährdung, dass man solche Menschen vielleicht zwangstherapieren sollte. Dass es die Klimabewegung nicht gerade mit Demokratie so zusammengeht, dazu lese ich Ihnen mal zwei Zitate vor. Das ist im Grunde ein ja wirklich antidemokratischen Kern in der Klimabewegung gibt. Der Begründer der Extinction Rebellion, Roger Hallam, sagt, Klimaschutz ist größer als die Demokratie. Wenn eine Gesellschaft so unmoralisch handelt, wird Demokratie irrelevant. Dann kann es nur noch eine direkte Aktion geben, um das zu stoppen. Nun kann man den Roger Hallam als Kuriosum sehen oder so, aber ich lese Ihnen jetzt ein zweites Zitat vor, das ich selbst kaum glauben konnte, nämlich von Robert Habeck. Ich habe das recherchiert für mein viertes Buch und das ist schon ein starkes Stück. Robert Habeck schreibt auf seiner Homepage, weil die globale Klimakrise Fahrt aufnimmt, weil ein globaler, digitaler Kapitalismus schneller und schneller wird, sind politische Entscheidungen so häufig nur nachlaufend. Reparieren statt gestalten. Deshalb müssen wir auch die Art, wie Politik gemacht wird, neu erfinden. Und jetzt kommt's. Wenn wir realistisch sein wollen, müssen wir radikal werden. Also Habeck schlägt Radikalismus vor. Ob jetzt Radikalismus eine besonders neue politische Erfindung ist, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Ich hätte Ihnen gern noch mehr vorgestellt aus den Bereichen Gender und Zuwanderung, aber meine Redezeit, wie meine Stoppuhr sagt, ist um. Es hat mir sehr große Freude gemacht, vor Ihnen zu sprechen und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.